Geschwister, herzlich gegrüßt hier aus der schönen Natur. Wir sind dankbar, dass wir den dritten Open-Air-Gottesdienst hier feiern dürfen. Und ihr dürft nachher teilnehmen, zu Hause an euren Fernsehapparaten oder Bildschirmen. Wir grüßen euch nicht aus der Gemeinde Brückenbach, die ist im Umbau. Und Corona-bedingt sind wir jetzt hier draußen im freien Gelände. Aber wir danken für die herzliche Einladung, dass wir hier sein dürfen und auch mit einigen wenigen Geschwistern Gottesdienst feiern dürfen. Und so möchte ich euch grüßen im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Ich möchte uns den Wochenspruch lesen für die kommende Woche. Der steht im Epheserbrief, Kapitel 2, Vers 8. Und ich lese die Verse 9 und 10 noch dazu. Der Vers 8, der als Wochenspruch für nächste Woche vorgesehen ist, heißt: Denn aus Gnade seid ihr gerettet durch Glauben und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es. Und dann schreibt Paulus weiter: Nicht aus Werken, damit sich nicht jemand rühme, denn wir sind sein Werk, geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, dass wir darin wandeln sollen. Es geht um einen würdigen Wandel als Kinder Gottes. Und das ist gar nicht so einfach. Wir leben in einer Welt mit so vielen Herausforderungen und mit so vielen prickelnden Situationen, dass wir das immer wieder neu einüben müssen. Ich genauso wie ihr, jeden Tag neu auch diesen würdigen Wandel anzutreten. Und ich möchte euch einfach einladen, vielleicht mal diese kommende Woche auch so ganz bewusst danach zu leben, würdig. Denn nicht die guten Werke machen unser Leben reich, sondern dass wir Christus ehren, unseren Herrn, durch unseren Lebenswandel. Ich möchte jetzt noch mit uns beten. Ein Dank- und auch Fürbittegebet. Wir fassen das hier zusammen, weil wir ja nicht so viele Möglichkeiten haben wie in unserer schönen Kapelle. Ich möchte beten: Einmal Dank für die Rettung, Herr Jesus Christus, dass du uns errettet hast, dass du uns erlöst hast. Wir danken dir, dass deine Liebe uns immer wieder neu umgibt, dass wir wissen dürfen, wir sind geliebt, dass wir Bewahrung erlebt haben, bisher auch in dieser Corona-Krise, dass du bei uns warst. Und dass wir uns immer wieder neu auch deiner Gnade und Liebe anbefehlen dürfen. Wir danken dir, dass wir Kinder des lebendigen Gottes sein dürfen. Und darüber freuen wir uns. Aber wir wollen auch Fürbitte tun für alle, die krank sind, die zu Hause sind oder vielleicht im Krankenhaus. Du siehst sie und wir bitten dich, dass du deine heilenden Hände auslegst und sie anrührst mit deiner heilenden Gegenwart. Wir bitten dich für die Geburtstagskinder, dass du sie begleitest durch diese neue Woche hindurch, dass sie erleben und erfahren dürfen, sie sind geliebt, bewahrt und geführt, auch in ihrem neuen Lebensjahr. Wir wollen dich bitten, Herr, dass du uns immer wieder auch als Gemeinde neu Liebe schenkst füreinander. Wir wollen für die Angefochtenen beten. Wir wollen für die Ehen beten in unserer Gemeinde, Herr, die auch immer wieder unter Beschuss stehen. Wir wollen dich bitten für Weisheit, für die, die in der Verantwortung stehen. Bei uns in der Gemeinde, aber auch in unserem Volk, in der Regierung, in unserem Vaterland. Herr, wir bitten dich, schenke immer wieder neu deine Weisheit und ja, deine Führung und Leitung. Und so wollen wir fröhlich in diesen Gottesdienst gehen, in der Gewissheit, du bist da. Und du willst uns einfach immer wieder neu begegnen. Dafür wollen wir dankbar sein und dich preisen. Amen.
habe ich jetzt lang genug mit mir rumgeschleppt.
Ihr habt in dem Anspiel gesehen, man kann so manches mit sich rumschleppen. Der eine mehr, der andere weniger. Und das ist immer gut, wenn man ein Ziel, einen Ort hat, wo man ablegen kann. Wo man das, was man rumschleppt, auch loswerden kann. Und das wurde ja in diesem kleinen Anspiel sehr deutlich. Es soll heute darum gehen, thematisch einmal, ich habe es lang genug mit mir rumgeschleppt und ich will es ablegen. Ich will es loswerden. Es geht um eine Reisebegegnung, die ich gerne im Vordergrund stellen will und zu der ich jetzt einige Gedanken auch sagen möchte. Reisen ist ja eine tolle Sache und wer reist nicht gerne? Ich denke, jeder von euch geht gerne mal auf Reisen, freut sich, wenn er die Möglichkeit hat, mal ein eigenes Umfeld zu verlassen und neue Dinge zu entdecken. Man entdeckt vieles Neues. Man lernt Leute kennen unterwegs, Reisebekanntschaften. All das gehört dazu und ist eine ganz fantastische Sache. Hier geht es auch um eine Reisebekanntschaft in dieser Geschichte aus Johannes 4. Jesus verlässt das fromme Judäa und er ist auf dem Weg nach Galiläa. Um den kürzesten Weg zu nehmen, müsste er durch Samaria reisen. Und das ist ein Gebiet, das eigentlich die Juden umgehen. Ein anständiger Jude, der wirklich Jude ist, mit Leib und Seele, der würde über Perea reisen, außenrum, und nicht durch Samaria reisen. Und so reist Jesus hier in dieser Geschichte durch ein heidnisches Gebiet. Eine ganz andere Welt für ihn auch und sicherlich für die Jünger, die mitziehen. Das Interessante ist, dass diese Geschichte damit beginnt, letzten Endes schon, dass Jesus sagt oder von Jesus gesagt wird, er musste durch Samaria reisen. Wenn ihr das mal lest in Johannes 4, Vers 4, dann fällt dieses Wort, er musste durch Samaria reisen, richtig heraus. Warum musste er da reisen? Weil es der kürzeste Weg war oder weil Jesus das eilig hatte? Ich denke, hier geht es um etwas ganz anderes. Hier geht es darum, weil Jesus wusste, dass er da eine Reisebekanntschaft hat. Eine Frau begegnen wird, die sicherlich auf Hilfe ihr ganzes Leben gehofft hat und nie Hilfe bekommen hat. Und so macht er Rast auf diesem Weg, setzt sich am Brunnen, an diesem Jakobsbrunnen in der Stadt, in der Nähe der Stadt Sichar. Seine Jünger sind unterwegs, sie gehen shoppen derweile. Und Jesus sitzt in der vollen Mittagshitze an diesem Brunnen. Eigentlich ein Platz, wo man mittags nicht sitzt. Und schon gar nicht dann, wenn die Sonne so herunterbrezelt, wie es im Orient üblich ist. 12 Uhr mittags ist keine Zeit, wo man vielleicht auch noch auf eine Begegnung warten könnte am Brunnen. Aber es dauert gar nicht lange, da taucht diese Frau auf. Ihr Name wird uns nicht geschildert, aber die Geschichte wird uns doch sehr ausführlich damit hineinnehmen in dieses Geschehen. Ein Geschehen, wo Jesus dieser Frau begegnet, auf die er eigentlich gewartet hat. Und diese Frau kommt nun und sie geht mittags, gerade in der Siesta-Zeit, in der Zeit, wo man eigentlich überhaupt nicht zum Brunnen gehen würde, um Wasser zu schöpfen. Es ist eine merkwürdige Begegnung. Die Frau, deren Namen wir nicht kennen, kommt zu einer ungewöhnlichen Zeit und trifft auf einen ungewöhnlichen Mann am Brunnen. Beide sollten eigentlich nicht hier sein. Der eine, weil er Jude ist und nicht durch Samaria reisen sollte. Das geht schon gar nicht für einen Juden. Und sie als Frau sollte jetzt in der Mittagszeit eigentlich zu Hause sein und nicht am Brunnen. Wer in dieser Gegend um 12 Uhr Wasser holt, der will nicht gesehen werden. Der hat einen Grund, dass er um diese Zeit Wasser holen geht. Der will mit keinem anderen zusammentreffen. Der hat vielleicht genug von blöden Nachfragen, die immer wieder gestellt werden. Denn es ist eine Frau mit Vergangenheit, würde das gute Bürgertum sagen. Eine Frau Vorsicht. Eine Frau, wo die Männer vielleicht hinterher pfeifen oder hinterher gucken, aber die Ehefrauen sehr argwöhnisch gucken würden, wie die Männer darauf reagieren. Und diese Frau erspart sich dieses Getuschel, dieses Gerede vielleicht über ihre Person, indem sie in einer Zeit kommt, in der Mittagszeit, wo eigentlich keiner anzutreffen ist. Aber jetzt kommt sie auf den Brunnen zu und sieht an dem Brunnen einen Mann sitzen Und ich denke, dass sie schon erkennt an dem Äußeren, an der Kleidung, dass es ein Jude ist. Aber eigentlich wollte sie keinen begegnen. Und ich könnte mir vorstellen, dass sie schweigsam auf den Brunnen zugeht, denn sie muss Wasser haben und Wasser holen. Aber Jesus durchbricht jetzt diese Situation, indem er diese Frau anspricht. Und das ist total untypisch für einen Juden und für einen jüdischen Mann, dass er eine Frau anspricht und dann noch dazu eine Heidin. Das macht man nicht. Ein Rabbi der damaligen Zeit hat noch nicht mal auf der offenen Straße mit seiner Frau oder mit seiner Tochter gesprochen. Jesus durchbricht hier fromme Tabus. Er reist durch Samaria, er spricht eine Heidin an, er unterhält sich mit ihr. Das sind alles Dinge, wo man sagen würde, das geht nun aber gar nicht. Aber Jesus macht sich da nichts raus aus der Meinung der Menschen, aus deren Meinung, die immer wissen, was besser ist, was richtig ist, was man vielleicht anders oder besser machen könnte. Und so sind sie hier zu zweit an diesem Brunnen und keine andere Menschenseele weit und breit. Jesus beginnt ein Gespräch, in dem er sagt, gib du mir zu trinken. Und er beginnt damit nicht nur ein Gespräch, sondern hier beginnt ein ganz tiefes Gespräch. Er erweckt erstmal bei dieser Frau ein Interesse, dass er als Jude diese Frau bittet, ihm Wasser zu geben, ist schon sehr ungewöhnlich. Und dann noch eine Frau, die viel zu lange vieles mit sich rumgeschleppt hat. Diese Frau, die spricht er jetzt an. Und wir lesen in den Versen 11, 10 und 11, nachdem so ein kleiner Dialog entstanden war, Jesus sprach zu ihr, wenn du erkennst, wer der ist, der zu dir sagt, gib mir zu trinken, du betest ihn und er gebe dir lebendiges Wasser. Sprich zu ihm die Frau, Herr, du hast nichts, womit du schöpfen könntest. Und der Brunnen ist tief, woher hast du denn lebendiges Wasser? Mit Brille geht das einfach besser. Die Frau scheint sehr durcheinander zu kommen. Eben hatte Jesus noch sie gebeten, ihm Wasser zu geben. Und den nächsten Satz sagt er schon wieder, wenn du wüsstest, wer vor dir steht, du würdest ihn bitten, dass er dir Wasser gibt. Sie wird hellhörig. Und was mit so einer beiläufigen Bitte begann, da merkt sie, da steckt viel mehr hinter. Sie hört aufmerksam zu. Und sie merkt, dass es hier nicht nur um ein normales Gespräch geht, sondern dass in diesem Gespräch etwas vorkommt von ihren Sehnsüchten, von dem, was sie in ihrem Leben erlebt und durchlebt hat. Ihr ganzes Leben kommt zur Sprache in dieser Geschichte. Und ich lese mal ab Vers 13 und 14 weiter. Jesus antwortet und sprach zu ihr, wer von diesem Wasser trinkt, den wird wieder dürsten. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, dem wird in Ewigkeit nicht dürsten, sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, das wird in ihm zu einer Quelle Wasser werden, das ins ewige Leben quillt. Nicht nur, dass wir keinen Durst mehr haben, sondern Jesus weist darauf hin, dass da, wo wir von ihm dieses lebende Wasser bekommen haben, es bis in die Ewigkeit fließen wird. Es kommt vom Thron Gottes, aus der Herrlichkeit Gottes, darf uns durch Fließen erquicken und bündet ein in der Herrlichkeit, dann letzten Endes wieder in das ewige Leben. Und deshalb erklärt Jesus hier erstmal dieser Frau den Unterschied zwischen dem normalen Wasser, das aus dem Jakobsbrunnen kommt, und dem Wasser, das er geben will. Dauerhaftes Wasser, ewiges Wasser, lebendiges Wasser. Jesus wusste um diesen Lebensdurst dieser Frau. Und er wusste um alles, was sie ewig mit sich rumgeschleppt hatte und rumschleppen musste. Und dass all die Beziehungen mit den Männern ihren Lebensdurst nicht gestillt haben. Nur das Wasser, das Jesus geben kann, das befriedigt wirklich und stillt das Verlangen. Und Jesus hält der Frau auch nicht vor, dass sie hier viel mehrere Männer gehabt hat. Er sieht in dieser Frau einen Menschen nur, der durstig ist nach Leben. Er sieht einen Menschen, der Enttäuschung mit sich herumschleppt. Enttäuschungen über so viele Beziehungen, die schon da waren. Dass sie sich gar nicht mehr traut, morgens zum Brunnen zu gehen, um Wasser zu holen, weil andere Frauen, sondern dem sogar ausweichen muss. Und hier geht es nicht um die Moral, sondern hier geht es um ein Leben, das in die Sackgasse geraten ist. Das ist die Art Jesu, wie er voller Liebe Menschen nachgeht, die irgendwo in einer Sackgasse geraten. Da gibt es dann keine frommen Tabus, die werden durchbrochen. Jesus geht auf diese Menschen zu, weil seine Liebe diese Menschen erreichen will. Und weil er Sehnsucht danach hat, dass sie zugreifen und dieses lebendige Wasser auch nehmen. Und dass sie sich von diesem lebendigen Wasser erquicken lassen. Er versucht hier deutlich zu machen, dass die Freude und die Segnung, die er schenken kann, von ganz anderer Qualität sind. Und sie werden kein Ende nehmen. Sie gelten bis in alle Ewigkeit. Seine Freuden, die er gibt, sind viel größer als das, was die Menschen normalerweise an Freude in dieser Welt erfahren und erleben können. Aber noch glaubt diese Frau letzten Endes, dass es um ein Wasser handelt, das ihr den Weg und vielleicht auch die dummen Sprüche der anderen erspart, um nach dem Brunnen zu gehen. Noch hat sie gar nicht durchschaut, dass Jesus hier etwas ganz anderes meint. Und auf einmal entsteht in diesem Dialog, in diesem Gespräch ein Bruch. Ein ganz eigenartiger Bruch. Denn in den nächsten Versen, Verse 16 und 17, lese ich mal, da spricht Jesus zu ihr: Geh hin, ruft einen Mann und komm wieder her. Die Frau antwortet und sprach zu ihm: Ich habe keinen Mann. Und Jesus spricht zu ihr: Du hast richtig gesagt, ich habe keinen Mann. Gerade hatte sie Jesus um dieses Wunderwasser gebeten, um diese Quelle, dass sie da Anteil haben kann. Und anstatt es ihr zu geben, sagt Jesus: Hol deinen Mann her. Zuerst will die Frau die Wahrheit verschleiern und sagt, ohne zu lügen: Ich habe keinen. Ganz einfach. Sie wollte sich nicht in die Beziehung schauen lassen. Und wer will das schon gerne? Ich weiß nicht, ob wir immer bereit sind, uns in alle unsere Beziehungen schauen zu lassen oder ob wir nicht auch gerne das eine oder andere verdecken, verstecken oder vielleicht verbergen möchten. Aber vor Jesus können wir nichts verbergen. Es ist unmöglich. Jesus durchschaut den Menschen und durchschaut auch die Situation. Und er sieht auch die Not dieser Frau. Man kann vor Jesus nichts verstecken. Es war nicht richtig, dass diese Frau mit diesem Mann zusammenlebte, ohne mit ihm verheiratet zu sein, auch wenn das heute so üblich ist, selbst in christlichen Kreisen fast als normal erscheint. Zur Zeit Jesu war das unnormal und war nicht richtig. Doch diese Frau hatte eine Vergangenheit hinter sich, an die sie vielleicht gar nicht mal selber schuld war. Eine Frau, die vielleicht begehrt wurde und dann einfach fallen gelassen wurde. Wie viele Frauen haben das erleben müssen, dass sie erst begehrt werden und dann nachher, wenn die Begierde gestillt ist, werden sie einfach nur fallen gelassen. Vielleicht sind die Männer auch weggegangen. Eine traurige Folge, die diese Frau erlebt hat, von Verlust und Neuanfang, immer wieder in ihrem Leben. Seelenschmerz und Lebenskrisen, die sich abwechselten. Jedes Mal stand diese Frau wieder alleine da, ohne Versorgung, ohne Hilfe, wie es weitergeht. Immer wieder angewiesen darauf, dass jemand sie annimmt oder dass sie über jemand leben kann. Welch ein Leben ist das? Ich lese uns mal den Vers 18. Da sagt Jesus: Denn 5 Männer hast du gehabt und der, den du jetzt hast, ist nicht dein Mann. Das hast du recht gesagt. Jesus möchte der Frau helfen und er baut ihr hier eine Brücke, indem er sagt: Das war richtig, dass du gesagt hast, ich habe keinen Mann. Er sagt nicht: Hey, ich weiß viel mehr von dir, ich kenne deine Geschichte, sondern er baut erstmal liebevoll eine Brücke zu ihr hin und sagt: Ja, das stimmt. Aber er weist auch darauf hin, dass sie 5 Männer gehabt hat. Wie muss die Frau erschrocken sein, dass Jesus das alles weiß? Dorftratsch kann es nicht gewesen sein, kann ihm nicht zugetragen sein, denn sie begegnet diesem Mann das erste Mal. Und vielleicht kennt sie alle Männer in diesem Ort. Jesus hilft dieser Frau zum weiteren Gespräch. Die ganze Vergangenheit dieser Frau steht auf einmal vor ihr. Und die tiefen Schichten ihrer Seele werden Stück für Stück offenbar. Alles, was sie die ganze Zeit mit sich rumgeschleppt hat, das zeigt Jesus ihr hier, hilft ihr, das abzulegen. All die unbeantworteten Fragen nach dem Sinn des Lebens, den oft schwierigen Zusammenleben zwischen den Menschen, Jesus hilft dir, hier weiterzukommen. Und aus den Gesprächen über Alltagsfragen wird auf einmal ein Gespräch über Lebensfragen. Wenn die Menschen wüssten, wo sie ihren Lebensdorf stellen könnten. Es ist immer wieder erschreckend zu sehen, wie die Menschen um uns herum diesen Lebensdorf stellen in der Esoterik, in der Philosophie, in so vielen anderen Sachen. Und Jesus bietet das an und sagt, hier ist es, nehmt das Lebenswasser, ich gebe es euch umsonst. Und jetzt bin ich bei dir und bei mir, bei uns beiden. Wonach sehen wir uns? Wonach sehnst du dich? Wonach sehne ich mich im Leben wirklich? Was ist wahres Leben? Oder was ist Leben, das dieses Wort auch verdient, wahres Leben? Es ist wichtig, darüber nachzudenken. Party, Anerkennung, Macht, Geld, Drogen, mal ein Joint rauchen oder irgendwelche anderen Sachen oder eher Geborgenheit, Freiheit, Wahrheit, Liebe Gottes, die uns umhüllt, die uns immer wieder aufrichtet, die uns begleitet. Wonach sehen wir uns eigentlich? Was befriedigt uns wirklich? Was hat Dauer in deinem Leben? Vielleicht gehörst du auch zu diesen Leuten, die immer wieder ganz schnell einen neuen Kick nötig haben, damit wieder ein bisschen Bewegung in dein Leben hineinkommt. Aber du kannst doch so viel Kicks kriegen, du wirst nie wirklich befriedigt werden. Jesus will mehr geben. Und jeder ahnt letzten Endes, dass es nicht reicht, irgendwie den Alltag gut zu regeln. Morgen Stempeluhr und abends ein Pilz, das ist nicht alles. Es reicht nicht, Wohnung aufräumen und einmal im Jahr in Urlaub fahren, das kann es nicht sein. Malochen und Fete, Frust und Rock'n'Roll oder Hip-Hop oder was sonst vielleicht noch ansteht, Kuss und Crash, ist das Leben, ist das wahres Leben? Geburt am Anfang und Abschied am Ende? Doch was ist Leben? Was ist wirkliches Leben? Was ist Leben, dass es wert ist, anzunehmen? Und vor allen Dingen, wo bekomme ich es? Ich lese uns den Vers 19. Die Frau spricht zu ihm, Herr, ich sehe, du bist ein Prophet. Als ihr Leben so vor ihr liegt, ausgebreitet durch Jesus, offenbar wird, da erkennt sie, dass sie es nicht mit einem gewöhnlichen Menschen zu tun hat. Für sie ist er zuerst erstmal ein Prophet und Jesus spricht zu ihr, ich bin's, der mit dir redet. Er offenbart sich als der Messias, als der Retter, als der Heiland. Und das will er auch in deinem Leben und in meinem Leben immer wieder sein, der uns rettet, der uns hinüberrettet auch in die Herrlichkeit Gottes. Er offenbart sich mit den Worten, ich bin, der ich bin. Wenn ihr letzten Sonntag aufgepasst habt, ging es um Mose, dem hat sich Gott auch so offenbart, ich bin, der ich bin. Und Jesus gebraucht die gleichen Worte hier. Ich war da, ich bin da und ich werde da sein. Das, was Mose erlebt hat, erlebt diese Frau hier auch. Und die Frau ist ganz aufgewühlt, irgendwie ist bei ihr der Groschen gefallen. Sie geht zurück in der Stadt, sie lässt sogar den Krug stehen, mit dem sie gekommen ist. So eilig hat sie das auf einmal. Sie rennt zurück in diese Stadt, auf einmal ist Bewegung in ihr Leben gekommen. Eine neue Bewegung bei diesem Gespräch am Jakobsbrunnen. Und sie merkt, dass sie nicht mehr alles mit sich rumschleppen muss, was sie bisher rumgeschleppt hat. Hier gibt es Lebenswasser umsonst. Das hat sie begriffen. Hier gibt es Lebenswasser umsonst für Dauer und Ewigkeit. Und das will sie nicht nur für sich alleine haben, sondern sie rennt zurück in den Ort, damit auch die anderen etwas davon haben. Vers 29. Kommt, seht einen Menschen, der mir alles gesagt hat, was ich getan habe. Ob er Christus ist, der Messias. Und tatsächlich folgen einige Leute dieser Frau. Die Frau, die vorher noch aufgepasst hat, dass sie ja keinen begegnet. Diese Frau, die vorher vorsichtig war, weil sie genug hatte von dem Dorftratsch und von allem anderen, rennt hinein in den Ort, voller Freude über diese Begegnung. Sie kann es gar nicht erwarten, den anderen zu erzählen, was sie erlebt hat. Das ist etwas da, wo wir mit Jesus begonnen haben. Unser Leben Jesus gehört, dass wir diese Freude immer wieder neu erleben dürfen und dass wir nicht zurückhalten können. Dass wir möchten, dass andere auch dieses Lebenswasser kriegen. Und die Leute laden Jesus ein und die Jünger. Wir erinnern uns sicher, ein Ort in Samarien. Fromme Juden machen einen Bogen rum und Jesus bleibt jetzt da. Er übernachtet in einem dieser Häuser, dieser Heiden, mit seinen Jüngern zusammen. Er isst mit ihnen. Er lebt mit ihnen. Und hier steht ausdrücklich drin, er blieb 2 Tage bei ihnen. Jesus ändert seinen Plan. Was mit einem Mittagsgespräch am Brunnen begann, wird auf einmal zu, könnten wir heute sagen, zu einem Glaubensgrundkurs. Jesus hilft dem ganzen Ort. Und die Zeit mit Jesus in Sychar war für die Frau eine Veränderung, aber auch für viele Menschen in Sychar selbst. Und damit komme ich zum Schluss. Begonnen hatte alles mit einem Gespräch auf Reisen am falschen Ort, zur falschen Zeit. Und das sehen wir, da wo wir Jesus begegnen, ist nichts verkehrt, ist nichts falsch, ist alles durchdacht, ist alles geplant, weil Gott den Plan schon lange fertig hat. Für dein Leben, für mein Leben, für unser Leben. Und da, wo wir Jesus begegnen, wird sich alles verändern. Da kann man auf einmal sagen, da muss ich nicht mehr alles mit mir rumschleppen. Da kann ich sagen, Schluss damit. Vorbei. Und da kann ich anfangen zu glauben. Und dann kann ich mit der Hilfe Gottes mein Leben wieder in Ordnung bringen. Man schöpft Hoffnung. Da, wo man erkannt hat, dass Jesus der Retter, der Messias ist. Aus einer unscheinbaren Begegnung kann ein Wunsch und ein Gebet werden. Herr, gib du mir doch von deinem lebendigen Wasser. Jesus, stille du meine Sehnsucht nach Leben. Und ich möchte dich einfach einladen, vielleicht, wenn du unterwegs auf Reisen bist, achte mal auf so manche Reisebekanntschaft oder Urlaubsbegegnung, die man hat, ob das nicht vielleicht auch ein Anstoß sein kann, dass du jemand anderen etwas von diesem Lebenswasser geben kannst. Achte einmal darauf, ob Jesus dich gebrauchen will. Mach keinen Bogen im Urlaub, in einem fremden Land auf deiner Reise oder vielleicht sogar auf deiner Lebensreise um Leute aus anderen Religionen oder Kulturen, sondern geh auf sie zu. Gib ihnen was vom lebendigen Wasser. Lass sie nicht weiter mit allem rumschleppen. Vielleicht können diese Leute auch eines Tages sagen, so wie wir das ja laufend auch immer wieder zu hören kriegen im Fernsehen, ich habe es lange genug mit mir rumgeschleppt. Jetzt ist Schluss damit. Wie schön, wenn das andere sagen können. Ich wünsche dir das, ich wünsche mir das immer wieder und uns allen. Amen. Thank you. möchte noch mit uns beten. Herr Jesus Christus, wir wollen dir danken, dass du unser Retter bist, dass du das lebendige Wasser bist und dass wir nichts mit uns rumschleppen müssen, dass wir den Ballast bei dir abladen dürfen und wissen dürfen, da sei gut aufgehoben. Du nimmst uns die Lasten ab. Du lädst uns ein sogar und sagst, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Und diese Erquickung haben wir immer wieder nötig. Lebendiges, frisches Wasser. Und wir danken dir, dass wir das so erleben dürfen. Schenk uns das auch in der kommenden Woche, dass wir immer wieder uns erquicken können an deiner Gegenwart. Und wir wollen dir danken auch, Herr, für alles, was du uns gegeben hast. Wir wollen dich ehren. Und wir wollen auch immer wieder gemeinsam zu dir beten, auch in dem Gebet, das du uns gelehrt hast, in dem Gebet, Vater unser. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und so gehe der lebendige Gott mit euch in die neue Woche. Er begleite euch, er segne euch, er tröste euch, gebe euch immer wieder Freude, Zuversicht, Hoffnung und seine Liebe. Und so segne euch der Allmächtige, Gott Vater, Sohn und Heiliger Geist. Und der Gott des Friedens sei mit euch und begleite euch und gebe euch seinen Frieden, seinen Shalom. Amen.
Thank you.